Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, auch wenn meine Stimme nicht so klingt. Aber ich denke, wir werden noch einmal hineingehen in den Römerbrief, in das Wort Gottes. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir hier nicht nur Theologie betreiben und etwas über das Wort nachdenken, sondern dass das letztlich dazu führt, dass wir mit unserem Vater ins Gespräch kommen. Deshalb möchte ich Sie noch mal einladen zum Gebet. Vater, wir wollen nicht nur über dein Wort nachdenken, über das, was du tust, sondern wir wollen zu dir kommen und wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen dein Angesicht sehen. Und wir wollen nicht nur deine Stimme hören, sondern wir wollen gehorsam sein. Vater, ich bitte dich, dass du in unser Leben hineinredest. Und dass du uns ein gehorsames Herz schenkst und dass dein Wort uns tatsächlich verändert. Dass es nicht nur etwas Interessantes ist, das wir uns betrachten, sondern dass es in unserem Leben Gestalt gewinnt. Darum bitten wir dich. Amen. Uns hat jetzt in diesen Tagen Römer 9 bis 11 begleitet und wir hatten es unter die Überschrift gestellt, dass es Gottes Leidenschaft ist. Und daraus folgt dann ein Auftrag für uns. Die Frage, die mitschwingt, ist, warum soll Israel, warum soll das jüdische Volk, warum soll das, was Gott mit diesen Menschen tut, ein Thema in der Gemeinde sein? Und eigentlich sollte das klar sein, wenn das die Leidenschaft, wenn das der Herzschlag unseres Vaters im Himmel ist, und wir ihn tatsächlich lieben, dann sollte das uns auch irgendwo bewegen. Es geht ja nicht nur darum, in so einer Beziehung, dass ich etwas loswerde und etwas bekomme, sondern auch, dass mein Gegenüber, mein Geliebter, einmal zu Wort kommen darf. Aber dann erwächst daraus auch ein Auftrag für uns. Und darüber haben wir gestern Abend gesprochen, nachgedacht, zumindest kürzer, dass Paulus sagt, dass zu dem Zweck das Heil in Jesus, wir sagen in Hebräisch Yeshua, zu uns Nichtjuden gekommen ist, dass wir Israel eifersüchtig machen sollen. Ich möchte Sie aber noch mal kurz in den großen Textzusammenhang hineinnehmen und für diejenigen, die es jetzt schon ein paar Mal gehört haben, wird es einfach nur eine Wiederholung sein, die euch desto gewisser macht, wie der Paulus im Philipperbrief sagt. Ja? Also am Anfang von Römer 9, ich sage es mal so, er stellt eigentlich seine Israel-Theologie auf vier Füße, auf vier Fundamente. Und das erste Fundament ist in Römer 9, Vers 1 bis 3, die Liebe, die Paulus zum Volk Israel hat. Wo er sagt, ich bitte darum, verflucht und vom Messias getrennt zu sein für meine Stammverwandten nach dem Fleisch. Der zweite Fuß, das zweite Fundament ist, dass er sich ansieht, wer Israel ist. Das haben wir in Römer 9, Vers 4 und 5, den Reichtum Israels. Er sieht ganz klar, sie sind verflucht und vom Messias getrennt, aber sie sind Israeliten. Und er zählt dann diesen ganzen Reichtum auf. Wir haben das gestern Vormittag, wollte ich das kurz andeuten, dass da nicht nur die Sohnschaft, die Herrlichkeit ist, die nach den Worten des Paulus etwas sind, das Israel hat und wir auch in unserem jetzigen Zustand als Wiedergeborene, als Gemeinde, sehnen uns danach. Es ist übrigens in vieler Hinsicht so, wenn Christen Israel etwas kennenlernen, etwas tiefer kennenlernen, besteht eher die Gefahr, dass die Juden uns eifersüchtig machen, nicht umgekehrt. Und zwar in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht, wie sie ihre Familien bauen, wie sie mit dem Wort Gottes umgehen, wie sie das leben. Das, was hier in Gusternheim etwas Außergewöhnliches ist, dass wir ein Dorf haben von 800 Einwohnern und dann zwei Gemeinden. Ich weiß, für Deutschland ist das schon fast der Himmel. Ja, und dann volle Gemeinden. In Israel ist das Normale. Wenn ich morgens joggen gehe, dann laufe ich an 6 oder 7 Synagogen vorbei, wo morgens gebetet wird und die sind voller Männer. Nicht voller Frauen, voller Männer. Das ist was ganz anderes. Also Israel hat einen Reichtum und es lohnt sich, da hineinzugehen. Das ist das zweite Fundament. Das dritte Fundament habe ich ausgelassen in diesen Tagen. Das ist etwas schwierig, da kommt dieser Satz vor, den Jakob habe ich geliebt und den Esau habe ich gehasst. Und da kocht es in uns hoch. Was soll das? Gott liebt doch alle Menschen. Und dann gucken wir, sage ich, dann guck doch nochmal in die Bibel rein, wo steht der Satz? Der steht tatsächlich nirgends in der Bibel. Und da kommen Dinge hoch, die, es ist einer der schwierigeren Texte in der Bibel und ich predige nicht so gern drüber und deshalb war ich so froh, dass wir es auch so kurz machen hier, konnte ich das rauslassen, ja. Was uns Römer 9 ab Vers 6 bis Vers 33 ganz klar vor Augen stellt, ist, dass Gott tatsächlich souverän ist, dass er Gott ist, keine Erlösungsmaschine, ein Erlösungsautomat, der uns zu erlösen hat, sondern ist der lebendige, heilige, allmächtige Gott, der Menschen schaffen kann, nur um seinen Namen zu verherrlichen. Und dann führt Paulus in Römer 9 so ein Gespräch, wo einer dann aufsteht und sagt, ja, aber. Und Paulus fährt ihm ins Wort und sagt, Mensch, wer bist du? Wer bist du, dass du es wagst, ja, aber zu sagen, wenn Gott etwas sagt, du bist nur ein Klumpen Ton in der Hand des Töpfers. Es ist eine faszinierende Sache, dem nachzudenken und ich möchte Ihnen Mut machen, diese, ich sage jetzt mal, alttestamentlichen Gedanken, so wie wir manchmal denken, ja, auszuhalten, weil wir nur dann sehen, was es bedeutet, dass dieser souveräne Gott, der uns überhaupt nicht nötig hat, dass der alles gibt und ich sage es jetzt einmal so, vor uns auf die Knie fällt und sagt, komm, geh doch mit mir. Gib mir doch dein Leben, dass dieser Gott sagt, du bist für mich nicht nur eine Schachfigur, sondern er sagt es so direkt, ich liebe dich, ich habe dich erwählt, ich möchte mit dir etwas machen. Das ist eine atemberaubende Sache und das lernen wir nur zu erahnen, wenn wir Gott tatsächlich souverän sein lassen, wenn er nicht etwas ist, den wir in die Tasche stecken können. Ein viertes Fundament ist dann in Römer 10, die ersten 13 Verse, wo Paulus klar macht, es gibt nur einen Weg zum Heil. Es gibt nicht unterschiedliche Möglichkeiten, gerettet zu werden. Und dieser eine Weg ist, dass ein Mensch, ganz gleich, sei er Jude oder Grieche oder Schwabe oder Hesse, das ist gleich, der kann nur zum Vater im Himmel kommen. Und da kamen die ausgestreckten Hände, dass man wie ein Kind kommt und sagt, Vater, erlöst du mich. Mach du mich frei. Das ist die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden. Ich habe es heute Morgen etwas angesprochen, in der ersten Stunde, dass auch die Opfer bis heute in Israel nie etwas waren, wo der Mensch kommen konnte und sage, hey Gott, jetzt lass dich mal mit mir versöhnen. Sondern die Opfer sind so im besten Fall das Gänseblümchen, das ein kleines Kind der Mama bringen darf. Ja, so, da sieht die Mama weniger das Gänseblümchen, sondern die Liebe, die dahinter steckt. Und da will Gott unsere Opfer, ja, da will er uns ganz. Und da will er, dass wir etwas bringen, aber nicht, um uns etwas zu verdienen. Also das ist das vierte Fundament, haben wir das im Kopf, ja, so. Als Hintergrund die Liebe des Paulus zu Israel, der Reichtum Israels, die Souveränität Gottes und dann die Einzigartigkeit des Heilsweges. Und von da geht Paulus jetzt los. Er zeigt, dass Israel nicht durch die Predigt zum Glauben kommt, sondern durch ein Nichtvolk, durch ein unverständiges Volk, das Israel zur Eifersucht reizt. In Römer 11 am Anfang zeigt er da noch etwas ganz Geheimnisvolles. Und das sollten wir uns nochmal einen ganzen Tag Zeit nehmen, weil das eine ganz schwierige Sache ist, in die auch wenig in den Gemeinden gepredigt wird, nämlich dass Gott seinem Volk die Augen zuhält. Und das steht so im Neuen Testament, die Augen zuhält, damit sie nicht etwa sehen, damit sie nicht etwa hören. Versteht ihr? Der lebendige Gott hat das Volk Israel geschaffen auf den Messias zu. Er hat es geprägt über Jahrtausende auf diese eine Person, den Herrn der Herren, den König der Könige. Und als er dann vor der Tür stand, als er da war, da hält er ihnen die Augen zu. Oder Paulus sagt in Römer 11, da legt er sie in Narkose. Und Paulus zeigt das Bild, das wir aus der Schöpfungsgeschichte kennen. Da wird dasselbe Wort verwandt, wo Gott den Adam in Narkose legt, nachdem er gesehen hat, finde ich eine der fiesesten Bibelstellen, ja, dass Gott feststellt, er guckt den Mann an und sagt, der ist hilflos. Er sagt doch von euch Frauen nie. Also das wäre das Erste, wo mehr Gleichheit geschaffen werden sollte, dass auch die Hilflosigkeit der Frauen in der Bibel vorkommt. Ja? Das sagt er vom Mann. Und dann legt er den Mann in Narkose. Und während der Mann da liegt und nichts machen kann, was steht da, eigentlich sind wir ja Männer die Macher, da schafft Gott etwas und formt er aus der Seite des Mannes die Frau. Und das ist das Bild, dass der Paulus verwendet, das passiert jetzt momentan. Das ist der Grund, warum Israel seinen Messias nicht erkennt. Weil Gott die Gemeinde baut. Und erst wenn die Gemeinde fertig ist, erst wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, sagt er später in Kapitel 11, dann kitzelt Gott den Adam wach. Und dann wacht er auf und dann sieht er die Eva und sagt, das ist ja ein Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Leute, diesem Augenblick gehen wir entgegen. Ihr merkt, wie spannend Römer 9, 10 und 11 ist. Ja? Ich möchte jetzt heute Morgen noch eine Sache herausgreifen, die uns der Paulus zeigt und warum es auch so wichtig ist, dass wir Israel als Thema in der Gemeinde haben. Ich nehme es euch vorweg, um was es geht. Israel ist unsere Zukunft hier in Gusternhain. Wenn ihr Erweckung wollt in Deutschland, dann ist der Schlüssel zur Erweckung nicht nur Deutschlands, nicht nur von Gusternhain und nicht nur Hessens, sondern der Schlüssel zur Erweckung der Welt ist Israel. Das ist es, was der Paulus sagt. Und er baut es nicht als eine Sonderlehre auf, sondern ich habe das gestern so versucht zu zeigen, was Paulus macht, ist, er legt den Propheten Jesaja aus. Das heißt, da kommt nichts Neues, sondern er öffnet bis hinein die Details, argumentiert aus Jesaja 53 heraus. Aber auch das mit dem, dass Israel nicht sehen durfte, sind alles Zitate aus dem Jesaja. Das heißt gar nichts Neues. Paulus sagt, es steht schon seit Jahrhunderten in der Bibel und für euch seit Jahrtausenden. Jesus hat es ganz toll zusammengefasst, als er bei dieser Frau am Jakobsbrunnen saß. Da sagt er ihnen das, was eigentlich der Inhalt der ganzen Predigt ist. Wenn ihr das begriffen habt, dann wisst ihr auch, warum Israel ein Thema in der Gemeinde sein muss. Jesus sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Er sagt nicht, es ist gekommen und jetzt bin ich da. Er sagt, es kommt, es ist gekommen in der Vergangenheit, es kommt und es wird kommen. Und ihr lieben Geschwister, das ist der Grund dafür, warum heute Israel so umkämpft ist. Und wisst ihr, es ist nicht der Punkt, dass die Juden besser sind. Es ist nicht der Punkt, dass die Juden, ich sage jetzt mal, etwas haben, was wir nicht hätten. Sondern es ist der Punkt, dass Gott sich dieses Volk und dieses Land gegriffen hat, um mit dieser Welt etwas zu machen. Deshalb konzentriert sich die UNO auf Israel. Nicht zum Positiven. Die UNO wird von woanders her regiert. Das könnt ihr in Psalm 2 nachlesen. Deshalb habe ich in letzter Zeit, das könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen, beim Psalm 2 etwas tiefer gebohrt, wo es heißt, die Heiden toben, die Völker lehnen sich auf. Das ist eine ganz hochinteressante Sache, wie der Psalm 2 unterschiedliche Ebenen hier zusammenfliegt. Das ist eine riesen Rebellion im Gange. Aber deshalb konzentrieren sich die Medien auf Israel. Deshalb meint unsere Bundeskanzlerin, Israel sei, oder die Sicherheit Israels sei Staatsressort der Bundesrepublik Deutschland. Das haben die meisten Deutschen nicht geblickt, was das bedeutet. Was die Bundeskanzlerin da gesagt hat, ist, der Sinn, der Zweck, die Daseinsberechtigung der Bundesrepublik Deutschland ist die Sicherheit Israels. Das muss man sich mal überlegen. Ich hätte immer gedacht, ein Staat besteht dazu, seinem Volk zum Wohl zu dienen. Ich glaube nicht, dass die Angela Merkel gewusst hat, was sie da gesagt hat. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Deutscher bereit ist, das zu tun. Soldaten nach Israel zu schicken, zum Beispiel. Aber es geht um mehr. Aber wisst ihr, dass Israel Teil des Koalitionsvertrages ist, der gegenwärtigen Bundesregierung? Wisst ihr das? Ist das klar, wie wichtig das ist aus Sicht unserer Bundesregierung? Unsere Bundesregierung wär viel glaubhafter, würde viel besser dastehen, wenn sie sagen würde, Israel ist uns egal, aber irgendwie können sie das nicht. Nur in den christlichen Gemeinden muss man kämpfen, dass Israel ein Thema ist. Ich sehe da eine Strategie des Feindes. Wenn die christlichen Gemeinden begreifen würden, was in der Bibel steht seit Jahrtausenden, und sagen würden, ja Bundesregierung, du hast recht, und ja UNO, du hast recht, nur du stehst auf der falschen Seite. Aber der Feind hat es immer wieder geschafft, auf die Gemeinden eine Decke zu werfen, so wie er es geschafft hat, auf Israel eine Decke zu werfen. Letztendlich ist es aber nicht der Feind, der hier Decken verteilt und der etwas tut. Und das ist das Faszinierende, sondern der lebendige Gott. Und ich möchte jetzt, dass wir mal miteinander einsteigen, nochmal in Römer 11, Vers 11, wenn ihr die Bibel da habt. Da stellt Paulus die Frage, nachdem er das mit dem Geist der Betäubung erklärt hat, stellt er die Frage, sind sie denn etwa gestolpert, dass sie endgültig zu Fall kommen sollen? Keineswegs, niemals. Sondern durch ihren Fall, durch ihren Fehltritt, also durch das, dass sie den Messias nicht angenommen haben, geschieht die Rettung der nichtjüdischen Völker, der Heiden, zu dem Zweck und mit dem Auftrag, Israel eifersüchtig zu machen. Merkt ihr, Paulus zeigt hier ein Zusammenspiel. Gott hält seinem Volk die Augen zu, dadurch kommt der Messias zu den Heiden, zu den Nichtjuden und mit dem Auftrag, Israel eifersüchtig zu machen. Und jetzt geht Paulus im nächsten Vers einen Schritt weiter und da muss ich euch nochmal was erzählen. Ich habe hier schon die ganzen Tage versucht, euch klarzumachen, dass der Paulus kein Christ war, sondern Jude und Rabbiner. Und was er jetzt macht, ist, er wendet eine Auslegungsregel an. Also er wendet etwas an, das für Rabbiner, die Talmud-Schüler lernen das als ganz Kleine, wenn man Bibel auslegen möchte, das ist eine der sieben Regeln des Hillel. Hillel war übrigens ein Zeitgenosse von Jesus. Also Paulus hat es gelernt, beim Gamaliel, bei dem er studiert hat. Habt ihr alles im Neuen Testament, ja? Und Jesus greift oft in seinen Disputen, wenn er etwas sagt, ein in die Diskussionen zwischen Hillel und Schammai. Das waren die zwei großen Gelehrten im Zweistromland in Babylonien. Und diese Auslegungsregel, um die es jetzt geht, die heißt auf Hebräisch Kal Vachomer. Leicht und massiv. Material. Ja? Um was es letztlich geht, ist, dass man von etwas Kleinem auf etwas Großes schließt. Wir würden im Deutschen sagen, vielleicht wenn schon, dann schon. Ja? Und das ist eine häufige Sache, dass Paulus, auch wenn ihr das einmal geblickt habt, dann seht der Mensch, der Paulus wendet es ja immer wieder an. Und er sagt jetzt, wenn schon, ich bin jetzt im Vers 12, jetzt wendet er diese Kal Vachomer-Regel an, er sagt, wenn aber ihr Fehltritt, also ihr Schade, Reichtum für die Welt ist. Wenn aber ihr Versagen Reichtum für die nichtjüdischen Völker ist, und jetzt kommt es dann schon, um wie viel mehr ihre Vollzahl? Versteht ihr, was der Paulus hier sagt? Israel ist gefallen, Israel hat den Messias abgelehnt, damit das Evangelium zu den Heiden kommt. Israel hat Nein zu Jesus gesagt, damit wir Ja zu Jesus sagen dürfen. Und jetzt sagt er, wenn das aber schon wahr ist, wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Und merkt ihr hier, wenn ich das so mit den Händen mache, Fall, Reichtum, mehr Reichtum, wenn ihre Zahl voll wird, merkt ihr, was da passiert, wenn ihr meine Hände anguckt? Die gehen parallel zueinander hoch und runter, ja? Was Paulus hier sagt ist, und ich sage es jetzt mal so, dass ihr es im Klartext versteht, euer geistlicher Zustand als nichtjüdische Völker, euer geistlicher Zustand hier in Gusternheim ist direkt abhängig vom geistlichen Zustand Israels. Er führt es später aus, da kommen wir jetzt heute Morgen nicht mehr dazu, er führt es später aus und zeigt dieses Bild vom Ölbaum. Und sagt, dass wir eingepfropft werden müssen in den Ölbaum. Und dann sagt er, Leute, überhebt euch nicht. Das, was ihr Christen immer und immer wieder so ganz tief als Denken habt. Ach, die armen Juden haben es nicht, aber ich hab's. Versteht ihr, dieses etwas von oben runter. Das betrifft natürlich auch unsere Demut, ja? Also ich weiß nicht, wie das hier in Hessen ist, aber wir Schwaben sind, wir sind uns ist die Demut angeboren, ja? Und da sind wir saumäßig stolz drauf. Und wenn wir dann diese armen, stolzen, verbohrten Juden sehen, da muss man doch auf die runtergucken, ja? Merkt ihr, wie verzwickt das ist, das Ganze? Was Paulus hier sagt, Leute, seht es ganz realistisch. Ihr seid in den Ölbaum Israel eingepfropft. Und wenn ihr euch von Israel abkoppelt, wenn ihr sagt, Israel interessiert mich nicht, dann sagt ihr, die Wurzel interessiert mich nicht, mich interessiert nicht, woher ich den Saft bekomme. Und wenn ihr später sagt, und ihr werdet teilhaben an der Fettigkeit des Ölbaums, dann die Fettigkeit des Ölbaums, das sind die Oliven. Das ist die Frucht. Ihr Lieben, wenn wir Frucht bringen als Nichtjuden, dann ist es nicht, dass wir etwas haben, was wir dann Israel weitergeben können, sondern dann ist das ein Teilhaben an der Frucht des Ölbaums. Ich habe in letzter Zeit auch das Buch Rut ausgelegt und es ist eine faszinierende prophetische Erzählung und ich kann eigentlich alle Aussagen des Römerbriefs im Buch Rut festmachen. Und da wird diese Teilhabe an der Fettigkeit des Ölbaums ganz toll beschrieben. Und zwar indem der Messias, der Boas, zu seinen Schnittern, zum Volk Israel sagt, hört zu, wenn die Rut, die Gemeinde, wenn die dort hinterher euch aufsammelt, dann zieht ab und zu mal was raus und lasst was, also sie soll es nicht merken, das muss natürlich sinnvoll aussehen, was sie da macht, ja. Aber lasst ab und zu mal was liegen, dass sie etwas mehr Frucht bringt. Das ist das Bild in unserem Verhältnis zu Israel. Das ist das Bild. Der Messias sagt zu Israel, lass ab und zu was rausfallen, dass sie auch was zu tun haben. Versteht ihr, er braucht unsere Opfer nicht. Gott braucht uns nicht in dem Sinn, dass er nichts bekommen könnte. Er hat alles geschaffen. Und er schafft es so leicht mit einem Wort. Es ist ein Vorrecht. Es ist ein Privileg, wenn er uns schafft, damit wir seine Mitarbeiter sein dürfen. Und das sollte unsere Einstellung prägen und das sollte unsere Einstellung ganz besonders gegenüber Israel prägen. Das ist die Botschaft in Römer 11. Rühme dich nicht, kommt nachher. Aber versteht ihr, viel wichtiger ist, dass wir den von Gott geschaffenen Zusammenhang sehen, damit wir sehen, wo wir hineinpassen, in seinen Heilsplan und dass wir aus diesem Verständnis von diesem kleinen Zusammenhängen, dass wir dann sehen dürfen, wo ist meine Funktion. Und was Paulus jetzt sagt ist, Leute, versteht das, wenn schon ihr Schade, wenn schon ihre Ablehnung vom Messias Reichtum für die Welt war, wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Und jetzt seht mal, der Paulus war ein ganz toller Lehrer. Und er wusste, ich muss was zweimal sagen, ich muss es mit zweimal unterschiedlichen Bildern sagen, damit die Leute es begreifen. Er sagt jetzt im Vers 13 und 14 die Folgen, noch einmal das, was wir gestern Abend gemacht haben, weil darum geht's ihm, dass ihr begreift, euer Auftrag ist, Israel eifersüchtig zu machen. Nicht Israel zu predigen, nicht Israel besser zu wissen, nicht was weiß ich was, sondern durch das, wie ihr seid, dass Juden euch ansehen und sagen, so will ich auch werden, das will ich auch, was die haben. Aber warum? Wozu ist das so wichtig? Und jetzt kommen wir zu Vers 15. Und da sagt er noch einmal dasselbe wie in Vers 12, nur mit anderen Worten, um es nochmal zu verdeutlichen. Er sagt, wenn schon, und es ist wieder Kal Vachomer, also immer wieder vom Kleinen aufs Große, ja? Wenn schon ihre Verwerfung, und da könnt ihr jetzt beides drin sehen, dass Gott sie verworfen hat oder dass sie den Messias verworfen haben. Wenn schon ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, das, was wir heute als Gemeinde sehen, das, was wir heute weltweit als Erweckung sehen, ist ein Ergebnis der Verwerfung Israels. Also, dass sie den Messias verworfen haben oder dass sie von Gott verworfen wurden. Der Zustand, den wir heute haben, dass Messias Israels und Volk Israels getrennt sind voneinander. Das bedeutet die Versöhnung der Welt. Das hat er vorhin, Vers 11, gesagt, durch ihren Fall ist das Heil zu den Heiden gekommen. Ja? Und jetzt passt auf, Kal Vachomer. Wenn schon ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme? Und hier sagt er, Annahme können wir auch wieder nach beiden Richtungen auslegen, dass sie den Messias annehmen oder dass Gott sie wieder annimmt. Was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus Toten? Was müsste, wenn wir von Vers 12 herkommen, Reichtum und mehr Reichtum, was müsste Leben aus Toten sein, wenn es Versöhnung der Welt ist und Leben aus Toten? Also Reichtum war Erweckung und mehr Reichtum müsste mehr Erweckung sein, ja? Wenn das eine Parallele ist. Ich weiß, dass euch die meisten Kommentare sagen, dass hier der Paulus von der Wiederkunft Jesu spricht, von der Auferstehung der Toten, was weiß ich was. Die Kommentare spinnen hier herzlich schön vor sich hin. Die große Frage ist, wenn Paulus Auferstehung von den Toten meint, warum sagt er das dann nicht? Der griechische Begriff Anastasis ek nekron, der war ihm so geläufig wie der Begriff Auferstehung von den Toten. Aber er erfindet hier, er macht hier einen Begriff, der nur einmal im Neuen Testament vorkommt. Und wisst ihr, da bin ich jetzt vielleicht zu viel vom Malbim geprägt. Ich gehe jetzt nicht in die Rabbiner zu sehr rein. Aber es ist ein mittelalterlicher Rabbiner, der sagt, oder er hat vor 200-300 Jahren gelebt, der sagt, wenn in der Bibel etwas mit anderen Worten beschrieben wird, dann meint es etwas anderes. Dann eröffnet es einen neuen Aspekt. Dann zeigt es etwas weiteres. Wenn ihr kommt und sagt, ah, da ist genau das Gleiche beschrieben wie da, fertig, dann seid ihr auf dem falschen Pferd. Ich sage es mal ganz hart, dann hat euch der Teufel da, wo er euch haben will, dass er den Rollladen langsam runterlässt vor dem Reichtum der Schrift. Wenn etwas Neues gesagt wird, wenn Paulus solche Begriffe erfindet oder konstruiert, dann versucht er etwas zu formulieren, was nicht leicht zu packen ist mit Worten. Und ich möchte es euch jetzt ganz einfach machen. Ja, er spricht von Erweckung. Er spricht nicht von Auferstehung von den Toten. Und ich weiß, dass ich hier jetzt an manchen theologischen Systemen kratze. Aber ich möchte euch das beweisen. Ganz kurz, solange mir die Zeit reicht. Geht mal zurück zu Römer 6. Also das ist, wir sind im Römerbrief. Wir sind immer noch im engeren Kontext von dem, wo Paulus redet. Und ich habe euch versucht, gestern zu zeigen, wie bewusst Paulus seine Worte wählt. Und es geht um diesen Begriff Leben aus Toten dort in Römer 11, Vers 15. Was bedeutet der? Wo die meisten Kommentare schnell sagen, Leben aus Toten ist Auferstehung. Damit ordnen sie es ein und fertig weg. Geht mal zu Römer 6, Vers 13. Da heißt es, auch nicht mehr stellt eure Glieder zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, der Sünde. Passt es ungefähr? Ja? Ich übersetze euch das vor. Sondern stellt euch selbst dem einen wahren Gott zur Verfügung. Und jetzt kommt der Begriff, der im Griechischen genau dasselbe, also der klingt total ähnlich. Stellt euch Gott, dem einen wahren Gott zur Verfügung als aus den Toten Lebendige und eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit dem einen wahren lebendigen Gott. Wann sollen wir unseren Körper, unsere Glieder Gott zur Verfügung stellen? Nach der Auferstehung oder heute? Heute. Und hier sagt er, als solche, die aus den Toten Lebendige sind. Das ist jetzt die Stelle, die am nächsten dran ist. Aber ihr könnt euch auch mal Epheser 2 durchlesen. Epheser 2 beschreibt das, was Paulus mit Leben aus den Toten bezeichnet. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das euch vorzulesen. Macht es einmal zu Hause, dass er dem nachgeht. Mir liegt jetzt nur so viel dran, euch zu sagen, Leute, Gott hat für diese Welt noch viel mehr vor, als wir uns vorstellen können. Und das hat mit euch, das hat mit uns zu tun und das hat mit unserer Beziehung zu Israel zu tun. Und was Gott hier sagt ist, guck mal, ich habe hier einen Mechanismus in Gang gesetzt und es ist wichtig, dass ihr im Kleinen eure Aufgabe wahrnimmt. Und eure Aufgabe ist, Israel eifersüchtig zu machen. Und wenn das so weit kommt, dass dann Israel eifersüchtig ist, wenn irgendwann die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird etwas, zack, ausbrechen. Das kann ich nur beschreiben mit Leben aus Toten. Leute, das ist Erweckung, dass das bei weitem in den Schatten stellt, was wir jemals als Erweckung in der Weltgeschichte erlebt haben. Und ich möchte euch hier etwas sagen, ich habe das dumpfe Gefühl, ich bin kein Prophet, ich habe das dumpfe Gefühl, wir sind nah dran. Wisst ihr, dass heute, jetzt in diesem Augenblick, auf dieser Erde mehr Menschen leben, als jemals zuvor auf dieser Welt gelebt haben? Also die Bevölkerungsachse sieht so aus, dass sie so hoch geht und ganz weit auseinander, Bevölkerungsexplosion. Zur Zeit, wenn ihr alle Menschen zusammennimmt, die von heute zurückwärts gelebt haben, oder sagen wir mal von vor 30 Jahren, zurückwärts gelebt haben, und die alle zusammenpackt, ja, bis zum Adam, in einen Stall, und ihr nehmt dann alle zusammen, die heute leben, dann ist der Stall, in die heute leben, größer. Das heißt, wenn ihr alle Menschen nehmt, die Gott jemals geschaffen hat, nach der Bibel, nicht nach der Evolution, ja, aber alle Menschen, die Gott jemals geschaffen hat, dann lebt die überwältigende Mehrheit der Menschen heute. Und ich sage euch eines, falls ihr das hier noch nie gehört habt, Jesus ist Sieger. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Glaubt man da hier drin? Jesus ist nicht ein Vorstellungssieger. Er wird nicht im Vergleich zum Teufel sagen, aber ich habe auch ein paar Schäfchen. Ja, ich weiß, dass von der kleinen Herde die Rede ist. In einem bestimmten Zusammenhang, für eine bestimmte Zeit. Aber die Perspektive des Paulus ist Leben aus Toten. Ist weit mehr Reichtum als das, was wir uns bislang vorstellen können. Und der Schlüssel dafür ist Israel. Es ist für mich etwas Hocherstaunliches, dass wenn Leute, die nicht aus Deutschland kommen, Wenn Leute, die in den letzten zwei Generationen zum Glauben gekommen sind, wenn denen das begegnet, dass das total klar ist. Ich habe vor 10 Jahren wurde ich eingeladen nach Indien, um dort Vorträge zu halten. Und ich meine, wenn man als Deutscher eingeladen wird nach Indien, da hat man natürlich dieses ganz demütige Gefühl, ist klar, die Inder brauchen jetzt mal richtige biblische Lehre. Auf die Idee, dass Gott mir etwas zeigen möchte, bin ich gar nicht gekommen am Anfang. Aber ich glaube, ich bin damals 2008 zweimal in Indien gewesen, weil Gott mir etwas zeigen wollte. Da habe ich Römer 9 bis 11 gemacht. Und dann standen da diese Bibelfrauen vor mir. Wisst ihr, das waren Witwen, Analphabetinnen, die waren der Dreck, der Abschaum der Gesellschaft. Früher, bevor die Engländer das verhindert haben, haben die Inder diesen Abschaum noch verbrannt. Ich habe da die Lakshmi kennengelernt, die stand so krumm vor mir, weil sie ihre Kinder durch Steineklopfen großgezogen hat. Und als der Älteste 18 war, hat er die Mutter rausgeworfen, denn eine Witwe ist ein Fluch. Versteht ihr, weniger Wert gibt's nicht, als Witwe zu sein in Indien. Und da steht diese Gruppe vor mir von Frauen, die haben ein Buch umarmt. Und für dieses eine Buch haben sie lesen gelernt. Und das konnten die buchstabieren, wie bei uns die Zweitklässler. Die waren weit entfernt vom Theologiestudium. Ich glaube übrigens, dass diese Bibelfrauen, diese Witwen, das Geheimnis sind, warum in Indien diese rasenden Erweckungen im Gange sind, weil die gehen von Haus zu Haus. Ich meine, die Alternative ist betteln, ja? Die gehen von Haus zu Haus, lesen einen Vers vor, beten mit den Leuten, ob die das wollen oder nicht, und gehen weiter. Und wisst ihr, diese Leute, diese Frauen standen vor mir und haben dann gesagt irgendwann, da war eine Elisabeth dabei noch, die sagt, Johannes, warum regst du dich so auf? Da sage ich, ja warum, das ist doch atemberaubend. Ja, aber es ist doch nicht neu. Dann sage ich, hört mal zu, kennt ihr das? Und zwar Römer 9 bis 11. Das, was hier vielleicht manche als kompliziert empfunden haben, stehen diese einfachen Bibelfrauen vor mir und sagen, es steht doch alles in der Bibel, seit 2000 Jahren. Die Frage ist nur, warum habt ihr die Bibel nicht früher zu uns gebracht? Das war ein Vorwurf, der hat mir wehgetan. Für mich war interessant, wie klar die gesehen haben. Ich habe sie dann gefragt, ja, wo steht das? Ja, da steht's. Und welche Bibelstelle habt ihr da noch? Hat die. Die haben mir alles gebracht. Und wisst ihr, was das Faszinierende war? Ich habe euch, glaube ich, gestern oder vorgestern von Samir Muhammad al-Hajj erzählt, von diesem Salafiten-Sheikh, ja. Das war so, der ist zum Glauben an Jesus gekommen und er hat diese Zusammenhänge gesehen, die Paulus beschreibt über das Volk Israel. Ich habe andere Muslime, sind nicht die Christen im Nahen Osten, die offen sind gegenüber Israel, es sind die Muslime, die zum Glauben an Jesus kommen. Ihr lieben Geschwister, zur Zeit findet nicht hier im Westen, aber im Osten eine atemberaubende Erweckung statt. Die Leute kommen nach Israel. Die kommen aus China. Ihr wisst nicht, wie die Israelis aussehen, wenn da plötzlich 3000 Chinesen antanzen. So eine kleine Reisegruppe, ja, aus China. Und die sind theologisch nicht gut ausgebildet, aber sie lesen ihre Bibel, also so ein bisschen. Und was sie verstehen ist, der Schlüssel zur Zukunft ist Israel. Und dann kommen Leute aus Singapur. Oder das Lustige war, ich bin Mitglied in der Gemeindeleitung von einer messianischen Gemeinde und da kamen vor 2 Jahren Südsee-Insulaner. Die wollten mit dem Kanu nach Israel kommen. Die haben gesagt, der Salomo ist ausgezogen, um uns zu finden. Jetzt kommen wir zurück. Und dann kommen sie und sagen, wisst ihr nicht, ihr müsst nicht nach Westen gucken, nach Europa, nach Amerika. Vergesst, die haben's, da ist eine Decke drüber. Die wird Gott irgendwann mal wegnehmen, schreibt der Jesaja. Das sehen die auch. Aber wisst ihr was, der Messias bereitet seinen Weg von Osten her, von Jerusalem gesehen. Und dann kommt ein Inder nach Jerusalem, ich habe die Bibelarbeit gehört, mir haben nur die Ohren geschlackert, der hat Jesaja ausgelegt, Eschatologie, da gab es kein Russland und kein Amerika und kein Europa, da gab es nur das goldene Dreieck. Jerusalem, Japan und Papua-Neuguinea. Und in diesem goldenen Dreieck passieren heute die riesigen, atemberaubenden Erweckungen. Leute, ich werde jetzt im April in Uganda sein. Ich bin hochgespannt. Da ist eine Gemeinde mit 50.000 Mitgliedern. Die hatten Kontakt nach Deutschland. Und irgendwie sind sie drauf gekommen, wir müssen was über Israel wissen. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Aber ich ahne Übles. Die haben die Bibel gelesen. Und nicht mit der Verstockung deutscher Theologie, sondern ganz einfach schwarz auf weiß. Und die haben da gelesen, wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus Toten? Und das wollen wir, sagen die sich, ganz einfach. Ganz einfach. Was können wir machen? Und die Ugander, ich habe es in letzter Zeit gesehen, die Nigerianer kommen nach Israel. Die Israelis reiben sich die Augen und sagen, was wollen die Hottentotten hier? Und dann erzählen die was von der Bibel, das ist ziemlich wirr, die würden kein theologisches Examen bestehen, verstehe ich, aber das sind einfache Bibelleser. Und wenn ihr ihnen mit diesen Sachen kommt, interessanterweise sagen, ja klar, steht in der Bibel. Ich möchte euch Mut machen zum Bibellesen. Ich möchte euch Mut machen, Bibel auf den Knien zu lesen, als Gespräch zu lesen, nicht als theologische spekulative Übung. Ich möchte euch Mut machen, euren Verstand auf den Altar zu legen. Und sagen, Herr, vergib mir, wo ich meinen Verstand zum Gott gemacht habe, zum Götzen und an die Stelle deines Wortes gesetzt habe. Ich hoffe, diejenigen, die da waren in diesen Tagen, verstehen etwas, wovon ich rede. Das ist auch für mich immer wieder ein Kampf. Ich möchte euch ganz klar sagen, ich weiß, dass ich hier jetzt als der große Lehrer stand und derjenige, der alles weiß und euch alles erzählt. Ich bin hier auf dem Weg und ich entdecke ständig neue Dinge. Und für mich ist interessant, für mich wird interessant sein, was die Armen in Uganda, was die in der Bibel entdeckt haben. Aber ich nehme das mittlerweile ernster als die dicken Bücher von deutschen Theologieprofessoren. Weil da etwas passiert, was die UNO begreift, was die Bundesregierung begreift, was die Welt begreift, nur irgendwo geht es an der westlichen Gemeinde vorbei. Vater, wir wollen uns zu dir wenden und ich möchte einfach nochmal diese ganzen Gedanken umwandeln und zu dir schreien, dich bitten, Herr, erbarm du dich über uns. Öffne uns dein Wort ganz, ganz neu und zeig uns den Reichtum deiner Gedanken, deiner Worte, sodass wir mit dem Paulus schließen dürfen, welch ein Reichtum, welche unfassbare Größe. Wie unergründlich und unerforschlich sind deine Gedanken. Herr, gib uns eine Anbetungshaltung in unserem Leben und in unserem Umgang mit dir, mit deinem Wort und dann auch im Umgang miteinander. Dass wir fragen, wie können wir dich und deinen Namen und deine Gedanken groß machen zu deiner Ehre.